Vater, ich danke dir von Herzen, dass du da bist, Herr, und ich danke dir, dass du hier, wie mein Bruder es gesagt hat, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, bist du mitten unter uns. Und ich bete dafür, dass sämtliche Dinge, die uns jetzt ablenken, dass wir jetzt fliehen müssen in Jesu Namen, dass hier wirklich der Himmel offen ist und dass deine Wahrheit tief in die Herzen fallen und Entscheidungen hervorrufen. In Jesu Namen. Amen. So, der Ton geht schon mal. Ganz spannend ist ja immer, dass die Technik auch funktioniert. Wenn das schon funktioniert, dann anmachen. So. Genau, ich wurde ja total nett vorgestellt. Vielen, vielen Dank dazu. Ich weiß nicht, ob ihr mich alle kennt. Ich bin euer Praktikant für die nächste Zeit. Und es ist so super, super schön, bei euch zu sein. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man in manchen Gemeinden unterwegs ist. Beim einen kriegt man schneller einen Draht und beim anderen kriegt man noch schneller Draht. Und bei euch ist es so, man fühlt sich wirklich, als würde man nach Hause kommen. Ich habe mich vom Anfang an wohlgefühlt bei euch und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Aber vielleicht kennt mich nicht jeder. Ich habe mit dem einen oder anderen schon gesprochen, aber es war ja auch Urlaubszeit und deswegen möchte ich mich kurz vorstellen, dass ihr auch wisst, wer euch die nächste Zeit hier begleiten werdet. Mein Name ist Pike, ich bin 45, ich bin verheiratet mit der wundervollen Marina, wir haben 4 Söhne, wovon 3 schon erwachsen sind und ich bin in einem nicht-christlichen Umfeld groß geworden, also weder meine Familie noch meine Freunde oder irgendjemand hatte irgendwas mit Glauben zu tun. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es ist, wenn man in dieser Zeit groß wird, ohne Gott, ohne irgendjemanden, der positiv ins Leben reinspricht in dem Bereich. Und so bin ich bin der Jüngste von 3 Kindern, ich habe einen großen Bruder und dadurch bin ich in Themen reingekommen, die nicht so sind, um die hier zu erzählen. Ich bin als junger Kerl in der Pubertät in eine politische Strömung gekommen, wo viel, viel destruktive Dinge geschehen sind. Ich habe Metal gehört, habe mir eine Gitarre geholt, habe dann so mit 16, 17 eine Metalband gegründet. Wir sind getourt, wir haben Konzerte gespielt, wir haben CDs aufgenommen. Das war total mein Leben. Unsere Sängerin war eine Hexe. Für mich war das damals alles aber eher, ich will mal sagen, interessant, aber Schwamm drüber ist eh alles nur ein Märchen. Trotzdem bin ich mit dieser ganzen Sache viele, viele Jahre groß geworden. Mit Anfang 20 bin ich in einen Motorradclub eingestiegen. Wir waren in ganz Europa unterwegs. Wir waren jedes Wochenende auf dem Treffen. Wir hatten unsere eigenen Discos, wir hatten unsere eigenen Clubhäuser. Und so ging Stück für Stück mein Weg immer mehr in diesen destruktiven Bereich rein. Ich habe selber nicht so gemerkt. Für mich war das ja normal. Und irgendwann mit Anfang 30 habe ich einen Freund kennengelernt und der hat mir dann, mit dem habe ich mich jede Woche ein, zwei Mal getroffen und an einer Bar, ich habe eine Bar bei mir im Wohnzimmer und ab einer gewissen Uhrzeit kommt man in dieses Philosophieren rein. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt und er hat mir das erste Mal in meinem Leben wirklich von Jesus erzählt. Und wir haben uns wöchentlich getroffen, er hat immer wieder dort angesetzt und ich habe mich gefragt, wie krass, wie kann das sein, dass so ein genialer Typ irgendwie was aus der Bibel weiß, der kann diese ganzen spannenden Namen wie, weiß ich nicht, Salomo und David und ich wusste ja gar nicht, was ich habe einmal versucht, die Bibel zu lesen als Teenie, bin aber nach einem halben Kapitel gescheitert. Und der konnte mir auf einmal aber Dinge aus der Bibel erzählen. Und ich war wirklich relativ schnell interessiert, ich will nicht sagen Feuer und Flamme, aber ich war interessiert. Und über die Monate ist er dran geblieben und eines Tages kam dann der Switch, dass ich von mir aus schon angefangen hatte, immer nachzufragen, du übrigens, beim letzten Mal sind wir an der und der Story hängen geblieben, erzähl doch mal weiter. Und so hat er immer mehr von der Bibel erzählt und vor allen Dingen von Jesus im Speziellen und es kam der Punkt, dass ich mich regelrecht in Jesus verliebt hatte. Ich war 33, ich habe das ganze Konzept mit Sünde und Schuld und so gar nicht so arg verstanden, aber ich wusste, diesem einen will ich folgen. Und ich wollte mehr, es war mir ein, zwei Mal die Woche zu wenig davon zu hören und ich bin dann los und für mich gab das ja nur Landeskirche. Also ich habe ja durch Hochzeiten, Taufen, Konfi gewusst, es gibt so evangelische und katholische Kirche, aber mehr habe ich ja nicht gewusst. Ich wusste ja gar nicht, dass es so einen Kosmos wie Freikirchen überhaupt gibt und wie gesegnet wir sind hier, dass es so eine Vielzahl gibt. Und so bin ich lang gegangen und habe mir viele Gemeinden angeschaut und habe dann eine gefunden, da habe ich mich angeschlossen, bin ich heute noch, ich weiß nicht, ob der ein oder andere sie kennt, das ist das Missionswerk Strahlen der Freude hier in Pforzheim und seit 2014, Januar, bin ich eben dort.
Und ich bin den Weg mit Jesus immer weitergegangen. Ich habe hervorragende Brüder im Glauben, die mich da begleiten. Ich habe die Bibelschulen durchgegangen und mittlerweile bin ich da im Leitungskreis. Ich bin zuständig im Bereich unserer Bibelschulen. Ich leite mit meinem Bruder zusammen die Kleingruppenarbeit. Letztes Jahr hatten wir über 300 Bibelschüler in allen Kursen. Wir haben 30, 40 Kleingruppen bei uns. Ich bin in der Leiterschaftsentwicklung in unserer Gemeinde. Wir haben 15 Netzwerkgemeinden und wir schulen Leiter, damit sie ein Segen in ihren Gemeinden sein können. Und 2021 im Frühjahr habe ich angefangen, Theologie zu studieren auf Masterniveau und habe da eure Melli kennengelernt. Ich kannte euch natürlich schon viele, viele Jahre. Ich hatte das Vorrecht, mit Joachim die Sammlung und den Ordnerdienst im CCP zu machen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben es zuerst gemacht, dann hat das an mich übergeben. Seit vielen Jahren leite ich das. Ich kenne den einen oder anderen von euch, der hilft mir. Jedes Jahr danke dafür, dass ihr dabei seid. Das ist mir eine große Hilfe. Und es macht mir natürlich eine Freude, mit Leuten auch über mehrere Jahre zusammen so einen Dienst zu bauen. Und in dieser Zeit des Studiums ist eben auch, dass wir mehrere Monate ein Auslandspraktikum machen. So weit ist es noch nicht. Aber ein Praktikum in der Gemeinde machen sollen. Und mir war es ganz stark auf dem Herzen, das in einer Gemeinde zu machen, wo ich helfen kann. Und ich habe ein bisschen von euch mitgekriegt, wie das hier gelaufen ist. Und so war es mein Wunsch, einfach das, was ich habe, euch weiterzugeben, da zu helfen, wo ihr es gebrauchen könnt. Ich habe mit meiner Pastorenschaft drüber gesprochen. Sie sind im Gebet für euch. Ich wurde für euch ausgesandt. Und so bin ich jetzt bei euch. Und so darf ich heute euch das Wort weitergeben. Das Thema, über das es heute gibt, da will ich euch eins sagen. Das Thema habe ich komplett selber erlebt und ich habe es durchlebt. Und es ist total aus meinem Herzen für euch und mega authentisch. Und ich möchte heute, wie ihr es seht, über das Thema Glaube sprechen. Und ganz spannend ist es natürlich, wenn man über ein Thema spricht und hat im Lobpreis und in der Moderation eigentlich schon die halbe Predigt vorab gehört. Ich weiß nicht, ob das gut oder nicht so gut ist, aber hoffen wir es mal, ne? Wie gesagt, ich kam mit Anfang 30 zum Glauben, ich war 33 und ich dachte vorher immer, Glauben ist ja nicht Wissen. Also für mich war es total widersinnig, sein Leben auf Glauben aufzubauen, weil ich dachte, das Einzige, was zählt, sind Fakten, Fakten, Fakten. Und gerade wir Männer sind ja häufig so gepolt, so naturwissenschaftlich, rational. Und genau so hatte ich da überhaupt nicht mir vorstellen können, mein Leben auf Glauben aufzubauen. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass das total unsinnig ist, weil alle Menschen, nicht nur wir Christen, auch Atheisten, auch ich davor, habe natürlich irgendeinen Glauben. Weil ohne Glauben können wir nicht leben. Wenn wir nur zweifeln, sind wir gar nicht lebensfähig. Was meine ich damit? Wenn man ins Flugzeug steigt, um nach Mallorca, Joachim weiß es, wenn man nach Mallorca fliegt, dann hat man einfach das tiefe Vertrauen, da vorne sitzt wirklich ein Pilot drin. Der hat das wirklich mal gelernt. Das ist kein Maurer oder irgend sowas, sondern der wird das schon wissen, was er macht. Oder wenn ihr schlimme Zahnweh habt, dann der Typ, der vor dem er jetzt auf so einer Liege liegt, mit seinem weißen Kittel, der jetzt so eine große Zange holt, der wird hoffentlich wissen, was er jetzt da machen muss. Ihr habt euch nicht erst sein Zeugnis zeigen lassen. Oder als wir heute Morgen uns hier auf die Stühle gesetzt haben, haben wir sie nicht erst vorher untersucht und noch eine Untersuchung gemacht, wie viel Kilo wird das tragen, sondern nein. Wir haben uns draufgesetzt, im tiefen Glauben, das wird schon halten. Und warum ist das so? Es sind unsere Erfahrungen, es sind Zeugnisse und es ist Vertrauen. Und das heißt, mein hoher Selbstanspruch von früher, dass ich nur nach Zahlen, Daten, Fakten leben kann, ist total unsinnig. Also wir verstehen, jeder Mensch hat irgendeinen Glauben. Die Frage ist jetzt, was ist biblischer Glaube? Funktioniert es? In Hebräer 11, Kapitel 1 steht drin, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich will euch sagen, ich habe früher gedacht, in erster Linie kommt es bei Christen drauf an, gute Dinge zu tun. Ich dachte früher wirklich, sie müssen gute Dinge tun, sie müssen freundlich sein, immer mal wieder spenden für irgendwelche tollen Sachen ist auch gut. Und am Ende, wenn diese Waage positiv ist, dann komme ich in den Himmel. Und ich glaube, dass viele diesen Glauben haben, dass das Christsein ausmacht. Aber ich will euch sagen, nichts ist falscher. Nichts ist falscher. Das Einzige, auf das es ankommt, sind nicht die Taten, sondern das Einzige, so einfach das auch klingen mag, unser Glaube. Aber was für einen Glauben müssen wir jetzt haben, um wirklich vor der Hölle, vor der ewigen Verdammnis gerettet zu werden? Müssen wir glauben, wie wir es vorhin gesehen hatten mit diesem Logo, Deutschland muss wieder Weltmeister werden? Oder so positives Denken, was ich oft erlebt, dass man sagt, ja, man muss nur glauben, dass am Ende alles gut wird und das wird schon reichen. Oder müssen wir es vielleicht ein bisschen frommer machen? Ja, wir müssen an die Bibel glauben und an die Arche Noah und sowas. Nein. Wir müssen einzig und allein daran glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Dass er für unsere Schuld gestorben ist. Dass er im Grab lag und von seinem Vater wieder auferweckt worden ist. Und das alles nicht, weil wir es verdient haben, sondern alles als Geschenk. Stimmt ihr mir dazu? In Römer 10, Vers 9 heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und im Epheser 2 heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Also der Glauben ist keine Nebensächlichkeit. Das ist kein Beiwerk, es wäre schön, wenn neben den ganzen guten Werken auch noch ein bisschen Glaube wäre. Nein, Glauben ist der einzige Schlüssel, der uns zum Vater führt. In Hebräer 6 geht es dann weiter. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und das griechische Wort, was da steht, ich wollte es schon ranschmeißen, aber es hätten nicht so viele wahrscheinlich lesen können, das ist Pistis. Und Pistis wird übersetzt mit Glauben, aber auch mit Vertrauen und Treue. Und über diese drei Punkte möchte ich heute mit euch sprechen. Und der erste Punkt, wie beginnt alles mit Glauben? Ich nenne es auch Loslaufen. In Römer 10, 17 heißt es, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Am Anfang von allem, von dir und von mir, stand das Hören auf die Botschaft von Jesus und seinem Erlösungswerk. Das Problem dabei ist nur, das steht kurz vorher, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Und wie sollen sie an den glauben, den sie nicht gehört haben? Und wie sollen sie hören, wenn ihnen keiner die Botschaft bringt? Wenn du von niemandem hörst, was Jesus tat, wirst du nicht zum Glauben durchbrechen können. Und genauso geht's aber auch deinem Nachbarn, deinem Arbeitskollegen oder deinem Freund. Wenn ihnen das niemand erzählt, werden sie nicht zum Glauben kommen. So wie es bei mir auch war. Niemand hat sich die ersten 30 Jahre die Mühe gemacht, die Zeit genommen, mir einmal von Jesus zu erzählen. Ich möchte dich fragen, wie lebst du in deinem Umfeld? Erkennen die Menschen, dass du einem anderen Herrn gehörst? Sprichst du über die Hoffnung der Ewigkeit? Wie bist du unterwegs gewesen in Zeiten von Corona, wo die Angst fast greifbar war und wir sagen konnten, ja, aber wir wissen, wo wir einst hingehen werden. Wie leben wir? Als sich jemand mir erbarmt hat und mir wirklich von ihm erzählt hatte und Jesus in mein Leben kam und es hat wie Zoom gemacht und ich war hin und weg. Das war wie die Geschichte von diesem vergrabenen Schatz im Acker oder der Kaufmann und die Perle aus Matthäus 13. Wo man alles hergeben will und nur noch dem einen folgen will. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Der Punkt, der dann halt irgendwann kommen muss, ist, ganze Sache mit ihm zu machen. Ganze Sache. Wie ist das bei dir? Stehst du noch in dieser Tür drinnen? So, Jesus hat angeklopft und du siehst ihn und du weißt, ja Mensch, es hilft mir und Gebet hilft auch und Sinn haben im Leben ist auch gut. Aber du stehst in der Tür und die Welt ist aber auch noch da. Ja, ich will aber auch noch die Sachen der Welt machen und ich will auch noch, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, sagen ja manche. Stehst du noch in dieser Tür drin? Dann will ich dir zusprechen. Geh durch die Tür ganz durch. Klammer dich einzig und allein an Jesus. Ich will euch ein kurzes Zeugnis geben. Ich war jetzt letztes Wochenende wieder unterwegs und da war auch wieder jemand, der mir so erzählt hatte, wie toll und Jesus und er hat es von ihm gehört, aber da gibt's ja eine höhere Macht und das ist schon fein, aber auf der anderen Seite Fußball und so, das ist auch noch gut. Und nach Stunden, ich habe irgendwann gesagt, das ist schon gut, dass du mir hier alles erzählst. Aber du musst auch irgendwann mal ganze Sachen mit Jesus machen. Du kannst nicht immer hin und her. Und da habe ich 20 Minuten mal wirklich das Evangelium um die Ohren geballert. Und ich muss euch sagen, ich habe jetzt vor 2-3 Tagen die Nachricht gehabt, er hat sein Leben Jesus gegeben. Man muss zum Punkt kommen, auch irgendwann durch die Tür zu treten und ganze Sache mit Jesus zu malen. Wenn du an dem Punkt bist, dass du in dieser Tür stehst, schon mit Jesus, aber auch noch immer mit Welt, dann will ich dir sagen, mach's wie Petrus. Wenn Jesus dich ruft, dann steig aus deinem Lebensboot aus. Ich sag nicht, dass es immer leicht wird. Du kannst auch mal nass werden. Es können auch mal diese Wellen des Lebens über dir zusammenklatschen, ja? Aber egal was ist, wir haben es vorhin gehört im Lobpreis, egal was ist, am Ende wird Gott dich halten. Und es wird sich auf lange Sicht immer gelohnt haben, ja? Und wenn du den Weg gegangen bist und du dich entschieden hast, ja, ich lebe komplett mit Jesus, dann kommt das Thema Vertrauen. Ich nenne es auch dranbleiben. Über die Zeit wird sich das Vertrauen mehr und mehr vergrößern. Aber damit das auch funktioniert, müsst ihr ich nenne sie immer die 4 Bs machen. Ja, wenn ihr die nicht habt, dann ist Schiffbruch leider vorprogrammiert. Ich habe das so oft erlebt. Das ist matchentscheidend für deinen Glauben. Die 4 Bs sind Bibel, Beten, Brüder oder Schwestern und Buße. Das brauchst du, um im Glauben zu wachsen, damit dieses Vertrauen zu Christus gestärkt wird. Das erste, um das ankommt, ist die regelmäßige Beschäftigung mit der Bibel. Mit Gottes Wort. Keine Ahnung, warum Gott sich entschieden hat, sich uns über ein Buch mitzuteilen. Keine Ahnung. Es hätte auch irgendwie anders machen können. Es hätte auch irgendwie so eine rosa Wolke sein können, die um unser Kopf rum ist und uns die ganze Zeit irgendwelche Sachen einflüstert. Oder es hätte auch sein können, dass alle 5 Minuten sich der Himmel spektakulär öffnet und seine Stimme wie so Donnerhall zu uns runter bricht. Aber nee, er hat sich halt entschieden, uns über die Bibel mitzuteilen. Und da drin finden wir seine ungetrübte Selbstoffenbarung. Und deswegen will ich dir sagen, wenn du wissen willst, wer Gott ist, lies die Bibel. Wenn du deine Träume oder deine Eindrücke prüfen willst, lies die Bibel. Wenn du meinst, boah Gott, der schweigt gerade in meinem Leben vermeintlich, lies die Bibel. Lies die Bibel, lies die Bibel, lies die Bibel. Ich hoffe, das war deutlich. Ihr könnt 100 Bibeln im Schrank haben. Wenn ihr nicht drin lest, bringt das nichts. Ich habe Freunde oder Bekannte, die kaufen sich laufend irgendwelche hochwertigen, super Bibeln mit Goldschnitt und mit tollem Lederüberzug, kostet keine Ahnung, 70 Euro vielleicht oder so. Aber glaubst du, dass die mal drin lesen? Das ist wie als wenn du geistiges AIDS hast und da ist dann das Medikament im Schrank und die laufen immer nur dran vorbei. Und du denkst, das ist ja Wahnsinn, was du da machst. Deswegen liest die Bibel. Das zweite, was ist beten. Glauben ist eine Beziehung zwischen dir und Gott. Und Beziehung entsteht halt nur im Austausch. Ich weiß ja nicht, wie du deine Partnerschaften oder deine Freundschaften führst. Aber wenn du immer nur alleine dein Ding durchziehst, ist die Chance, dass ihr eine tiefe, liebevolle Beziehung führt, halt ziemlich gering. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass du Zeit mit deinem Gott verbringst. Du kannst schon deine ganze Zeit, deine ganze Kraft und deine ganze Energie in deine Arbeit, in deine Hobbys und in deine Selbstverwirklichung stecken. Aber dann kannst du halt nicht in guten Beziehungen leben und erst recht nicht in guten Beziehungen mit Gott. Und deswegen möchte ich dich auch hier fragen, wie sieht aktuell dein Gebetsleben aus? Wie reservierst du dir Zeit mit Gott? Priorisierst du das? Bist du Herr über deinen Kalender? Also ich freue mich, dass heute mein Bruder Nico dabei ist, mit ihm zum Beispiel. Jeden Monat versuchen wir uns zurückzuziehen. Wir nennen das Gebetsabend, dann blocken wir das im Kalender und dann treffen wir uns für mehrere Stunden, ziehen uns zurück und suchen den Herrn. Wenn wir das nicht planen, wenn wir das nicht reservieren für unseren König, dann frisst uns der Alltag auf. Wir haben alle unser Leben nebenher. Deswegen sei Herr über deinen Kalender und priorisier. Und das dritte ist Brüder und Schwestern. Brüder und Schwestern im Glauben. Alleine im Glauben dauerhaft zu wachsen, kann auf lange Sicht ziemlich ermüdend sein. Warum ist das so? Es gibt Zeiten, die laufen manchmal gut. Und es gibt Zeiten, die laufen manchmal nicht so gut. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Und dann haben wir diese Momente, die dunkel sind. Man sagt dazu dann auch, das ist die Wüstenzeit oder das ist die dunkle Nacht. Ich weiß nicht, ob ihr das alles schon mal gehört habt. Und dann ist es matchentscheidend, dass wir Menschen um uns herum haben, die uns in dieser Zeit durchbeten, durchtragen, uns motivieren, dran zu bleiben. Und dann will wieder das Vertrauen kommen. Deswegen prüf dich, mit wem du Umgang hast. Wisst ihr, wir sind ja meistens mit irgendwelchen Menschen zusammen, ne? Wir haben ja meistens irgendeinen Umgang, sei es auf der Arbeit, sei es im Verein oder sonst wo. Und nichts färbt so schnell ab wie schlechter Umgang. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und deswegen pass auf, mit wem du rumhängst, ja? Spiel nicht damit. Guter Umgang prägt und schlechter Umgang prägt genauso. Und deswegen suche dir und investiere dich in deine Glaubensgeschwister. Ihr habt hier so ein Fundus, so tolle Menschen, habt Gemeinschaft. Und das vierte ist die Buße. Ich muss euch leider was sagen. Du und ich, wir sind nicht perfekt. Wir sind von Gott geliebt, wir sind von ihm begnadigt, Amen dazu. Aber wir sind nicht die beste Variante, die wir sein könnten. Der alte Adam, die Sünde, die Zielverfehlung, die hat ganze Arbeit geleistet und die steckt doch oft noch so oft in uns drin. Und wenn wir jetzt mit Gott unterwegs sind, dann möchte Gott uns immer wieder zeigen, in welchen Bereichen wir wachsen dürfen. Und dann sei gehorsam und mach das. Wir können nicht dauerhaft im neuen Königreich leben und in der alten Welt. Dieses entweder oder. Das ist so, ich nehme als Beispiel immer unsere Autobahn, die A8. Wir können nicht gleichzeitig nach Stuttgart fahren und nach Karlsruhe. Das geht nicht beides. Aber wenn Gott, unser Navi, sagt, hey, du fährst in die falsche Richtung, dann hab den Mut, dann fahr von der Autobahn runter und fahr auf der anderen Seite rauf und fahr in die andere Richtung. Sei da konsequent. Und diesen Punkt, diese lebensverändernde Transformation, das nennt die Bibel Umkehr, Buße. Und das sind diese vier Punkte, Bibel, Beten, Brüder, Buße. Und die sind absolut wichtig, dass wir die leben, damit der Crash nicht vorprogrammiert ist. Und wenn ich da mit Menschen darüber rede, auch viele Mentoring und so, dann sagen die Leute zu mir, ja, Mike, das habe ich schon verstanden, aber ach, wenn du wüsstest, mein Leben ist so voll. Boah, wenn du in meinen Schuhen laufen würdest, meine Ehe, meine Arbeit, meine Gesundheit, meine Kinder oder was auch immer. Wann soll ich das alles machen? Dann sage ich, du, ich kenne das doch auch. Auch mein Leben ist voll davon. Aber die Frage ist doch nicht, ob du Zeit hast. Die Frage ist doch vielmehr, wie verbringst du deine Zeit, die Gott dir hier gegeben hat? Oder? Am Ende haben wir alle die gleiche Zeit zur Verfügung. Alle. Die Frage ist, was priorisierst du? Was ist dir auf lange Sicht wirklich, wirklich wichtig? Und dann sagen manche noch, ja, du hast schon recht, aber ah, das ist nicht so einfach, diese Probleme. Und ich muss mir hier Gedanken machen und da Gedanken. Und ich habe doch Sorgen und ich muss doch planen. Und dann sage ich immer, dann plant doch nicht so viel. Ihr seid doch nicht hier, um zu planen. Ihr seid doch hier, um zu vertrauen. Oder? Unsere Aufgabe ist doch nicht, unser Leben zu planen. Unsere Aufgabe ist es, Christus zu folgen. In Matthäus 6 in der Bergpredigt sagt Jesus, euch soll es zuerst um das Reich Gottes gehen und um Gottes Gerechtigkeit. Dann wird er euch alles dazu tun. Mach dir wirklich klar und bewusst, was deine Priorität im Leben ist. Und alles andere kommt erst danach, ja? Und zwei Tipps gebe ich euch noch. Wenn ihr immer Leute um euch rum habt, die euch runterziehen, die schlechter Einfluss sind, die immer schlecht in euer Leben reinsprechen, die dich vielleicht sogar von Gott und dem Glauben fernhalten, dann will ich euch eins sagen. Auch ich habe das gemacht. Trenn dich von ihnen. Segne sie. Und lass sie ziehen. Die Beziehung zwischen dir und Gott ist so viel wichtiger auf lange Sicht als mit Menschen, die negativ in dich reinsprechen. Und den letzten Tipp, den ich für dich habe, ist, und wenn dich ein Bruder und eine Schwester verletzt haben, das kann passieren. Wie schnell ist mal ein Wort bewusst oder unbewusst gesagt? Vergib. Vergib, so schnell es geht. Lass es nicht zu, dass die Wurzel der Bitterkeit zwischen euch entsteht, sondern sprich zu deinem Herzen, treff eine Entscheidung. Vergebung ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Und entscheide dich zu vergeben. Und du wirst merken, wie wieder diese Heilung zustande kommt, wie wieder dieses Band der Liebe kommen wird. Ja? Und wenn du diesen Weg gehst mit den 4 Bs, dann wird dein Vertrauen wachsen. Und du wirst merken, wie die Beziehung zwischen dir und Gott stärker und stärker wird. Auch wenn du in Schwierigkeiten kommst. Weil wenn in deinem Leben Schwierigkeiten kommen, dann kommen wir zu Punkt 3. Treue. Ich nenne es auch festhalten. Die Frage ist ja nicht, ob Schwierigkeiten kommen. Die Frage ist, wann und wie du da durchgehst. Ich glaube, das kennen wir doch alle, oder? Wir kennen doch alle schon Leute oder auch eigene Momente, wo wir so hart gekämpft haben. Wo wir wirklich gedacht hatten, was sind das für Berge in meinem Leben? Ich will dich fragen, steckst du vielleicht auch gerade in so einem Moment? Steckst du gerade in einer Situation, wo du wie so ein Berg das vor dir stehen hast? Wo die Sorgen anklopfen, wo die Krankheit einklopft, wo die Arbeitslosigkeit anklopft, wo Geldnöte anklopfen? Dann will ich dir jetzt sagen, bleibe treu. Gott geht mit dir dadurch. Egal, wie groß dieser Goliath jetzt in deinem Leben steht, ja, bleib treu und mach das einzig Richtige in der Situation. Halt dich an Jesus fest. Ich will dir aus meinem Leben kurz was erzählen. Ungefähr so vor, keine Ahnung, 7 Jahren hatte ich einen ziemlich starken Crash in meinem Leben. Und ich dachte, das ist wie ein schwarzes Loch, wo ich bodenlos falle. Und es ging ziemlich lange. Zum Glück hatte ich Brüder und Schwestern, die mit mir da durchgegangen sind, die für mich gebetet haben, die mich durchgetragen hatten, aber trotzdem war dieses tiefe Fallen in diese Finsternis. Es war eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Und ich habe euch gesagt, meine Familie ist nicht wirklich gläubig. Und da kam meine Mutter zu mir und wir haben so gesprochen. Und irgendwann guckt sie mich an und dann sagte zu mir, du glaubst doch an den lieben Gott. Bei meiner Mutter ist immer so der liebe Gott, ich weiß nicht, wer das ist, aber ich glaube, sie wusste, was ich meine. Und sie sagte, du glaubst doch an den lieben Gott. Und dann gucke ich sie an, sage ich, ja. Und dass am Ende alles gut wird. Und ich sage euch eins, in dem Moment kam der Glauben. In dem Moment kam bei mir der Glauben. Von einer Frau, die Gott selber vielleicht gar nicht kennt. Aber da habe ich gemerkt, wie in meinem Herzen der Glauben kam. Und ich habe sie durch meine Tränen angeschaut und habe gesagt, ja Mama, du hast recht. Ich glaube an meinen Gott. Und ich glaube daran, dass am Ende alles gut wird. Ich weiß nicht wann. Ich weiß nicht wie. Ich weiß auch nicht, warum passiert ist, was passierte. Aber eins weiß ich. Am Ende wird alles gut. Und lass dich davon nicht abbringen. Lass dich davon nicht abbringen von Sorgen. Lass dich nicht abbringen von Leuten, die negativ über dich reden. Halte dran fest, ja? Weil so arbeitet der Feind mit Ablenkung, mit Unglauben und so einem ganzen Blödsinn, ja? Sondern entscheide dich und halte dran fest. Und dann kannst du sagen, wie in Jesaja Kapitel 40 steht, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Oder, das war mein Vers in dieser Zeit, Psalm 23, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Gott ist bei dir, auch wenn du es jetzt gerade nicht siehst. Und dann könnt ihr euch freuen, wenn ihr euch dazu entscheidet und könnt zurufen, wie Paulus es aus dem Gefängnis gemacht hatte. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Das ist eine Entscheidung, ja. Die Frage ist doch nicht, ob wir Angst bekommen, sondern die Frage ist doch, wie ich weiß, wie ich in der Angst reagieren muss, ja. Weil ohne dem Wissen, wie, zieht mich die Angst sonst in diesen Abgrund, ja. Und wenn wir an Jesus festhalten, dann können wir sagen, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Amen. Und wenn sowas kommt ins Leben, dann bedank dich vielmehr, dass du jetzt Vertrauen lernen und Treue üben kannst. Ja, wir haben ich muss kurz was erzählen, wir haben eine Kleingruppe, wir treffen uns wöchentlich und da gibt es auch eine herausfordernde Zeit bei jemandem. Und wir haben viele, viele Monate sind wir da und beten dafür. Und letztes Mal sagt er zu uns, es hat bei ihm Klick gemacht und er hat verstanden und Gott gedankt, dass er ihn für so wert erachtet, dass er so stark ist, dass er das tragen kann. Er hat gesagt, ich kann nicht tiefer fallen als in seine Hand. Was muss Gott von mir halten, wenn er mir das zumutet? Und da hat er sich bedankt. Was ist das für ein geistiger Sicht? Ja. Und das müssen wir trainieren, das müssen wir üben. Das ist wie der Bizeps, der wächst auch nicht ohne Druck. Das müssen wir üben, ja? Und das haben wir doch schon alle bei uns und bei anderen gesehen, oder? Dass wir gerade in schwierigen Zeiten des Lebens haben wir Gott doch am meisten rückblickend erlebt. Gerade in dunklen Tälern haben wir uns doch geistig am meisten rückblickend entwickelt, ja? Oder in diesem Tal des Todesschattens ist unser Charakter am meisten gestärkt worden. Hab Glauben, sei treu und egal wie die Umstände sind, halt an Christus fest. Und es wird dir zum Segen werden, ja. Und wenn es dir jetzt gerade gut geht, wenn du gar nicht weißt, was der Typ hier vorne erzählt, dein Leben ist Halleluja, Glory to Glory, Blessing to Blessing, voll gut, ja. Aber dann will ich dir noch eins sagen, sei vorsichtig, weil reine Sicherheit, Wohlstand, Ruhe und Entspannung kann oft geistig die größte Gefahr sein. Man entfernt sich so Stück für Stück für Stück von Jesus und tauscht die Beziehung mit Jesus mit Tradition ein. Dann treffen wir uns und dann machen wir viele fromme Dinge, aber eigentlich sind wir gar nicht mehr in der Beziehung. Ja? Und dann machen wir vielleicht so ganz fromme Dinge, aber eigentlich haben wir keinen Kontakt. Und weißt du, was das Allerschlimmste ist, was dir passieren kann? Das ist nicht die Scheidung. Das ist auch nicht die Arbeitslosigkeit. Das ist noch nicht mal der Krebs. Das Allerschlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du dich zu weit von deinem Gott entfernst. Weil das hat Ewigkeitswert. Ich will dich fragen, wie nah bist du am Herzen Gottes? Bist du heute näher als vor einem Jahr? Ja? Prüf dich einfach selber. Weil es gibt auch diesen langsamen Abfall, wo wir lau werden und plötzlich, ehe wir es uns versehen, sind wir nicht mehr dran. Das entscheiden wir ja nicht, sondern das geschieht ja dann mit uns. Und deswegen rufe ich dich heute wieder ganz neu dazu. Ich bete, dass dein Glauben zunimmt. So wie es Jesus auch zu Petrus gesagt hat. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, sondern dass er stärker und stärker wird. Dafür bete ich für dich. Und wir kommen jetzt zum Ende und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und ich möchte dich fragen, oder ich will dir sagen, werd jetzt mal kurz ganz ehrlich zu dir selber. Frag dich, welcher dieser drei Punkte, wir hatten es, Glaube, Vertrauen und Treue, heute vielleicht für dich dran war. Und dann, wenn der Heilige Geist anklopft, dann triff eine Entscheidung. Was? Punkt 1. Der Glaube. Ich nenne es dann auch Loslaufen. Glaubst du an Jesus? Bist du am Anfang mit ihm oder bist du schon viele Jahre mit ihm unterwegs, aber du bist immer noch in dieser Tür? Du hast immer noch nicht ganze Sache mit Jesus gemacht, weil du so ein Mittelding machst. Dann will ich dir zurufen, komm zu Jesus. Entscheide dich. Mache ganz neu oder vielleicht hast du es auch schon mal gemacht und bist lau geworden. Wieder ganz neu die Entscheidung. Ja, Jesus, ich will dir alleine folgen. Leg die Kompromisse ab und positionier dich. Oder was? Punkt 2. Vertrauen. Ich nenne es dann auch dranbleiben. Lebst du schon mit Gott, aber du kommst nicht mehr so recht vorwärts. Dann spreche ich dir zu, bleib dran. Priorisier ihn wieder. Priorisier ihn in deinem Kalender und in deinem Herzen. Ja, lies die Bibel, umgib dich mit Brüdern und Schwestern. Ja, bete. Und wenn Gott dir Dinge zeigt in deinem Leben, wo du dich ändern sollst, vertrau ihm und geh konsequent diesen Weg. Wenn Menschen in deinem Leben schlechter Einfluss für dich sind, trenn dich von ihnen. Und wenn Menschen dich verletzt haben tief, vergib. Vergib ihnen, wie Christus dir und mir vergeben hat. Und du wirst sehen, dass dein Glaube wächst. Oder war heute Punkt 3 dran? Treue. Ich nenne es auch festhalten. Bist du gerade im Leid? Schlagen gerade in deinem Leben diese Wellen zusammen? Durch Finanzen, Gesundheit, Familie oder irgendwas anderes, dann will ich dir zusprechen, bleib treu. Halte gerade jetzt an Jesus fest, so wie die blutflüssige Frau. Die hat ihr ganzes Geld verloren, die hat ihr ganzes alles verloren. Aber dann kam dieser Rabbi ins Dorf und sie wusste, nur bei ihm werde ich heil. Ja, klammer dich an ihn, suche ihn, rufe ihn und du wirst merken, wie du neue Kraft bekommen wirst. Ja, wie die Hoffnung in die Finsternis reinbrechen wird. Ja, und wie er dich da durchführt. Er ist dein treuer Hirte. Er führt dich durch diese Todesschatten. Und so, lasst uns jetzt aufstehen, lasst uns beten, lasst uns feiern und am Ende stehen wir für Gebet zur Verfügung. Triff die Entscheidung, hab Glauben, dass sich Dinge verändern werden, dass du anders gehen wirst, wie du gekommen bist. Und so möchte ich für euch beten. Vater im Himmel, ich danke, dass du hier bist und ich danke dir, dass du zu Entscheidungen trittst. Ich danke dir, dass du bei uns bist, egal wie der Umstand ist. Ich bete, dass euer Glauben stark wird, dass er stärker und stärker wird, dass ihr davon zeugen könnt, was dieser große Gott in eurem Leben getan hat und dass ihr die beste Botschaft der Welt nicht behaltet, dass er sie rausspricht. Und so segne ich euch in Jesu Namen.